Und bevor es mit der Folge losgeht, unser Sponsor von dieser Woche und das Melitta. Melitta wird 111 Jahre, eigentlich eine Schnapszahl, aber ihr wisst ja, die machen richtig guten Kaffee. Und da herzlichen Glückwunsch an Melitta.
Happy Birthday.
Melitta ist dieses Jahr Kaffeepartner beim OMR-Festival und beim Festival gibt es das Melitta-Wohnzimmer. Das heißt, es ist eine sehr coole Kaffeebar, es gibt geile Aktionen oder man kann da einfach sich vom Festivalwusel erholen, zurückziehen und ein bisschen abhängen. Plastik ist ein riesengroßes Thema. Das Bewusstsein für Plastik und vor allem Plastikverschmutzung steigt immer mehr an. Auch Melitta hat sich dazu Gedanken gemacht. Die haben den Coffee-to-go-Becher aus Kork. Der ist 100% recycelbar und, das Schöne, sehr convenient, weil es Spülmaschinen geeignet.
Melitta ist dieses Jahr auf Festivaltour auf vielen deutschen Musikfestivals unterwegs und dort könnt ihr den Kaffee von Melitta genießen. Infos dazu gibt es auf dem Instagram-Kanal von Melitta, nämlich @melitta_deutschland. Und wenn ihr auf dem OMR-Festival seid und diesen Korkbecher gratis ausprobieren wollt, könnt ihr das mit dem Gutscheincode KaffeeRockstars.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Und heute besprechen wir das Radikal-Ehrlich-Prinzip.
Aha.
Was würde passieren, wenn man immer radikal ehrlich wäre? Also wirklich immer die Wahrheit sagen würde? Weil die ein oder andere Notlüge verwendet man schon ab und zu mal, oder?
Könnte sein.
Genau darüber wollen wir heute reden. Aber erstmal, wir gehen auf Tour, weil die letzte Tour war ja so fix ausverkauft, dass wir gesagt haben, irgendwie müssen wir den Leuten gerecht werden, die beim letzten Mal keine Karten gekriegt haben. Und wir hatten auch während der Tour schon Bock auf die nächste Tour, ne? Und das habe ich ganz selten bei Sachen, die ich mache, dass ich während ich sie mache, also wie beim Sex, hast du beim Sex Lust auf den nächsten Sex eigentlich?
Keinen Fall.
Doch, wenn du mit so einer richtig geilen Frau schläfst. Also ich weiß es ja nur aus der Vergangenheit.
Direkt danach hatte ich noch nie Bock auf Sex.
Nach dem Sex kein... Doch, klar.
Nein, so richtig sofort. So, ich bin gekommen und dann kommen Runde
also
zwei.
Also nicht während des Kommens, aber... Aber so war es auf jeden Fall auf okay. Der Tour. Und wir haben uns ein paar Städte rausgesucht, wo wir noch nicht waren. Und das Ganze wird jetzt erstmal nur exklusiv für euch sein. Also alle in unseren Social-Kanälen nicht angekündigt, obwohl der Podcast natürlich auch ein bisschen social ist. Die Tour wird heißen Auf die harte Tour und wir sind in Leipzig, in Mainz, in Stuttgart, in Augsburg, Zürich diesmal, Freiburg, wahnsinnig schöne Stadt auch, Hannover, wir waren ja letztes Mal in Hamburg, in Düsseldorf, Dortmund, Osnabrück und alle Tickets gibt es auf bestefreundinnen.de und wir haben auch noch 4 kleine Termine im Sommer. Einmal jetzt im Mai in Hamburg, das wird ziemlich geil, Hamburg war übrigens die erste Stadt, die ausverkauft war.
Ja.
Dann sind wir in Erlangen.
Ja, oh.
Auch cool. Und dann gibt es das Auf die Ohren Podcast Festival. Da sind wir natürlich auch und ganz, ganz viele andere Podcaster. Das wird auch sehr, sehr geil werden. Das ist auf einer kleinen Insel in Berlin. Da muss man mit der Fähre rüberfahren und es wird sich anfühlen wie ein Tag Urlaub. Urlaub fürs Gehirn.
Schön, freut mich.
Genau. Und wir sind auch noch in Dresden.
Und da auf einer ganz großen Veranstaltung.
Ja.
Auf den Filmnächten am Elbufer. Unter anderem mit
Materia.
Wer hätte das jemals gedacht?
Ne? Also die, nicht mit uns zusammen auf einer
Bühne. Nein, das wäre...
Der spielt immer einen Song so zwischen dem Reden.
Der spielt alles, am Ende Beautiful.
Genau. Alles auf bestefreundinnen.de. Und, was man auch noch sagen muss, das Ganze ist für einen guten Zweck. Die Gewinne werden gespendet. Also ich meine, mich hat das noch nie zu einem Festival bewegt, aber das
mich auch nicht.
Dass es für einen guten Zweck ist, aber warum nicht mal dazu sagen, ne?
Wobei ich da sagen muss, ich war letztens einkaufen und da ist jemand mit so einem richtig fetten Elektrobike vorgefahren und bei uns bei dem Laden sitzt immer so ein Obdachloser, der halt um diesen Euro aus dem Einkaufswagen bettelt und der Typ hat ihn gefragt, was er denn haben will, zu trinken und zu essen und der meinte, ich will eine Cola und ein Brötchen und dann hat er ihm eine Cola und ein Brötchen mitgebracht. Fand ich eigentlich ganz cool, aber ich dachte mir, wenn das jeder macht.
Wenn er den ganzen Tag Cola trinkt.
Auf jeden Fall. Aber so viel für einen guten Zweck spenden.
Ich finde... Die Ernährung eines Menschen sagt schon was aus über ihn. Also wenn du dich ernährst wie eine Mülltonne, finde ich, sagt das schon was darüber aus, wie du selber mit dir umgehst.
Ja.
Ich glaube zum einen, wie du natürlich körperlich mit dir umgehst, aber auch wie du geistig mit dir umgehst, weil ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die nur Müll in sich reinstopfen, aber dann einen ganz, ganz gesunden Self-Talk haben.
Das glaube ich auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob so ein Obdachloser, der, glaube ich, jeden Tag an der Existenzgrenze ist, ob man dem jetzt vorhalten sollte.
Ja, jetzt würde ich dem auch nicht einen Smoothie mitbringen statt der Cola und dann kriegt er da schlechte Laune. Er soll schon seine Cola trinken, halt, worauf der Bock hat. Aber
ich habe dir einen schönen Grünkohl-Spinat-Smoothie mitgebracht anstelle der Cola. Ich hoffe, das passt
auch. Und zwei Bananen anstelle des kohlenhydratreichen Brötchens. Der kriegt sofort Zorn und tritt dir die Kniescheiben raus.
Und ein paar D3-Vitamin-Aufspritz-Tabletten von der Apotheke gegenüber. Bitteschön. Kriegst du wenig Sonnenlicht ab, obwohl eigentlich kriegt so ein Obdachloser doch genug Sonnenlicht.
Ja, und was gegen deine Beinentzündung.
Aber du hast schon recht, Ernährung, und ich merke das immer wieder bei mir selbst, dass ich eine Zeit lang, wenn ich nicht drauf achte, dann auch das Gefühl habe, ey, so schlecht versorgen würdest du dich geistig nicht. Also ich achte ja auch darauf, was ich konsumiere und konsumiere keinen Bullshit mehr, noch so wie vielleicht so mit 16. Aber ich weiß nicht, das ist manchmal so, dass man nachlässig wird, ja, auch klar, bei der Ernährung. Also du bist ja jemand, der gerade seit Ewigkeiten zuckerfrei...
Mein Vater hatte am Wochenende Geburtstag und ich dachte mir so, das ist zurück am Bahnhof Zoo mit der Nadel im Arm.
Weil ich mir jedes Mal, wenn ich gerade Mittag esse oder was Warmes zu mir nehme, denke ich danach, ah, so was Süßes, ich brauche unbedingt was. Und dann muss ich an dich denken und denke, er schafft es immer, keinen Zucker zu essen. Ich will auch und werde dann schwach. Schön, dass du endlich auch schwach geworden bist.
Ja.
Ist damit gebrochen, oder?
Nee. Ah,
schade.
Ich habe schon gesehen, wir haben ja gleich so einen kleinen Workshop hier bei uns, dass irgendjemand so kleine Süßigkeiten auf den Tisch gelegt hat. Das hasse ich übrigens.
Ich auch.
Weil ich dann immer zugreifen muss.
Ich auch.
Und ich habe mir schon gesagt, nee, nicht mehr. Jetzt am Wochenende gab es halt den Geburtstag von meinem Vater und da habe ich richtig mich durchs Kuchenbuffet geplündert und dafür auch sehr, sehr exzessiv. Ich habe, glaube ich, 6 Stück Kuchen gegessen. Oh. Aber über den Tag verteilt, ne, muss man sagen.
Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn du mal wieder Sex hast. Ob es dann auch so ist wie beim Kuchenbuffet.
Ich fliege so weg wie so ein Luftballon, den man weglässt. Den man loslässt und aufgeblasen.
Meinst du, es gibt dann eine zweite, dritte, vierte und fünfte Runde oder gibt es nur einen Entleerer?
Nee, gibt richtig, ist auf jeden Fall...
Wird so ein Marathon.
Wird ein Marathon, ist so wie Formel 1, dass man immer wieder zum Boxenstopp reinfahren muss.
Müsstest du denn diejenige, mit der du dann Sex hast, vorwarnen? Also brauchst du so ein
ist
Schild
das so
auf
wie
der
beim ersten Mal, meinst du, dass man sagt, sorry, ich bin Jungfrau?
Nee, ich denke eher so, dass du Achtung, Gefahr. Also dass
Achtung,
du so ein Heck
schwenkt aus.
Genau sowas.
Achtung, Explosionsgefahr.
Genau.
Keine Streichhölzer hier anzünden. Ja, ich denke schon, dass da müsste ich mal bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung durchklingeln, was die dazu sagen.
Also wenn ich schwul wäre, würde ich, glaube ich, wissen wollen, wie viel hier
dich erwartet.
Genau, mein Arsch richtig voll gemacht wird.
Absiemen. Übrigens zu Glaubenssätzen. Du glaubst ja immer, ich ziehe alles straight durch, was prinzipiell ein richtiger Glaubenssatz
ist. Das ist auch wirklich nur ein Glaube.
Ich wollte dir übrigens danken, weil du hast einen Glaubenssatz in mir sterben lassen, und zwar, dass der das meiste Geld hat, den größten Erfolg, der glücklichste Mensch sein muss.
Mhm.
Das ist ja was immer wieder vermittelt wird in den Medien, ne? Also entweder sind Stars krass am Boden, weil sie gerade sich irgendwo eine Nadel in den Arm rammen und dann gleich 5 Wochen später Selbstmord begehen, oder man dann doch rausbekommt, dass sie irgendwie tablettensüchtig war und man fragt, warum? Der hatte doch so viel Geld. Wie kann das sein?
Ja.
Aber am Ende gibt es schon so eine Verbindung, dass man denkt, so die ganzen Hollywood-Stars und die ganzen Leute, die es in Anführungsstrichen geschafft haben, aus der Perspektive der Industrienation, dass sie mega glücklich sind. Und diesen Glaubenssatz habe ich auch ganz, ganz tief in mir verankert. Aber in der Kommunikation und in dem Austausch mit dir ist er Stück für Stück gestorben. Und ich glaube, dass zum einen durch den Austausch mit dir und zum anderen, weil ich auch immer mehr Leute, die es in Anführungsstrichen geschafft haben, und ich merke, was dahinter steckt oftmals.
Also du meinst geschafft, finanziell geschafft?
Ja.
Mhm.
Und dass die gar nicht die glücklichsten Menschen sind. Und das ist so klar, aber auf der anderen Seite auch so überraschend. Ich bin noch nicht 100% geheilt. Also es gibt immer manchmal noch so eine leichte, säuselnde Stimme. Hast du jetzt aufgegeben? Streng mich mehr an. Du faules Schwein.
Du faules Stück.
Du faules Stück Scheiße.
Komisch, dass du es erwähnst. Ich hatte nämlich vorhin noch einen Podcast gehört, wo es auch um unsere Gesellschaft und um Depressionen eigentlich ging und wie wir Menschen durch die sozialen Medien auch das Gefühl haben, immer ja, präsenter zu sein, aber am Ende die wirkliche Frage, wie viele Freunde hast du, die meisten nur noch mit einer geringen Zahl beantworten. Und der hat einen Satz gesagt, den ich ganz spannend fand, oder beziehungsweise eine kurze Aussage, dass wir in unserer heutigen Welt, also in Deutschland oder weiß nicht, Amerika, so leben wie König Louis damals in Frankreich. Dass wir eigentlich mit einem normalen Gehalt uns mehr Luxus gönnen können als damals die Könige. Wer konnte, also ich meine, wir können heute.
Aber wir haben nicht so viele Knechte.
Ja,
das ah, ist doch, das. Aber die sind nicht vor unseren genau, Augen. Die sind halt in der dritten Welt, sagt man ja nicht mehr, aber in Entwicklungsländern.
Nicht mal so weit. Du musst ja nicht mal so weit gehen. Du kannst ja auch, weiß nicht, bei einem großen Versandhaus bestellen und hast es am gleichen Tag zu Hause vor Ort. Das ist eigentlich genau wie damals die Könige. Bring mir, keine Ahnung, irgendwas Außergewöhnliches und zack, ist es da. Mhm. Und wie viel Geld braucht man am Ende eigentlich, um noch glücklicher zu sein? Also es gibt natürlich...
Ja, darüber gibt es ja Studien, ne?
Ja, das ist mir schon klar, aber es ist so, dieser Anreiz, und darauf wollte ich hinaus, wenn du es gerade sagst, dass es viele gibt, die so ein, ich will noch mehr Geld und noch mehr Geld verdienen und ich will Millionär werden oder was weiß ich. Und am Ende, was kauft man sich eigentlich von dem Geld? Also es gibt, glaube ich, eine Grenze, die man, wenn man die überschreitet, dann geht es irgendwann nur noch darum, mehr zu verdienen, weil man mehr verdienen will und gar nicht mehr, um sich noch mehr Luxus zu gönnen.
Das mit den Knechten klingt so drastisch, wenn man das so formuliert, aber an jeder Person, die in einer Industrienation ist und lebt, auch im mittleren Verdienstbereich, hängen 50 bis 70 Menschen in Entwicklungsländern, die dafür sorgen, dass die Produkte hergestellt ja. werden und das ganze System auch mit erschaffen und auf deren Schultern das lastet. Das ist krass. Und was ich auch gemerkt habe, wenn du dich befreist von dem ganzen Shit, den du hast, also zum einen kann ich das, zum anderen fällt es mir ein bisschen schwer. Ich habe jetzt gerade mal wieder ausgemistet und super, super viel verkauft einfach, was ich habe, auch für richtig wenig. Ich will dann einfach immer, dass es weg ist und soll das jemand anderes haben. Und ja. manchmal, mancher Krams geht halt nicht weg, den verschenke ich dann halt einfach. Ja. Ne? Aber es fühlt sich so geil an, wenn du durch deine Wohnung läufst und da ist nichts mehr in dieser Wohnung, was du nicht in irgendeiner Form gebrauchst. Ich bin einfach durchgegangen und habe gesagt, was habe ich das letzte Jahr über nicht gebraucht? Und das war eine Menge.
Das war eine Menge.
Und das ist jetzt einfach rausgekommen.
Gab es so strittige Sachen, wo du gesagt hast, ey, das habe ich schon ewig nicht mehr gebraucht, aber ich will es trotzdem behalten, weil ich hatte so ein paar Sachen, zum Beispiel habe ich so Campingausrüstung. Ich habe so eine selbst aufblasende Luftmatratze, einen richtig guten Schlafsack, den ich mir mal gegönnt habe. Den habe ich bestimmt seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr benutzt. Und dann dachte ich mir, ey, eigentlich brauchst du es nicht mehr, du könntest es verkaufen, aber ich habe es dann doch behalten, weil ich dachte, ich finde es irgendwie so wertig von der Sache, dass ich es nicht weggeben will. Aber ich brauche es eigentlich nicht mehr. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl hatte, wenn man dieses Prinzip durchziehen würde, würde man auch diese Sachen entsorgen.
Oder ich sehe dich schon.
Weggeben.
Auf so einer Plastikplane schlafen bei unserem nächsten Roadtrip.
Genau.
Ja, so eine Sachen habe ich ehrlich gesagt wenig. Ich hatte so ein Schnorchelset mit einer Schnorchel.
Zum Beispiel.
Mit einem Schnorchel und einer Maske und Flossen. Und dann ist mir aufgefallen, immer wenn ich in den Urlaub fliege, nehme ich nie dieses Schnorchelset mit, weil es die Hälfte meines Koffers in Anspruch nimmt und ich mir immer Sachen leihe. Auch wenn das beim Schnorcheln ein bisschen eklig ist, aber da muss man einmal ein bisschen mehr Wasser durchspülen lassen, dann ist auch wieder gut. Ja. Also man leiht sich das immer vor Ort. Man ist immer nur einen Tag oder zwei Tage am Schnorcheln, es sei denn, man ist Berufsschnorchler. Ja. Die meisten Sachen, die man benutzt, kann man sich eigentlich leihen. Mhm. Also ich bin eher Leihprinzip als Kaufprinzip jetzt.
Wobei ich sagen muss, es gibt trotzdem auch noch Sachen, die ich mir gerne kaufe. Also es ist nicht so, ich bin davon nicht frei. Und ich gebe auch, wenn es wirklich was Gutes ist und was Wertiges, gebe ich dafür auch gerne Geld aus. Das kann ich nicht leugnen. Also ich bin nicht komplett in diesem minimalistischen Prinzip angekommen, dass ich sage, ich brauche eigentlich gar nichts. Ich lebe nur mit einer Unterhose, zwei Paar Socken, einem T-Shirt und einer dunkelschwarzen Hose.
Oder was ich jetzt bei Unterhosen gemacht habe, ich habe mir jetzt nur noch die gleichen Unterhosen gekauft, weil, naja, dann hast du einfach einheitlich alles in einem Schrank und nur noch die gleichen Socken.
Mach dich geistig auch freier.
Total. Das spart mir jeden Morgen 15 Sekunden vor meinem Kleiderschrank. Wann hast du das letzte Mal gelogen?
Tja, ist gar nicht so lange her. Ich erlebe und erwische mich im Alltag, dass ich öfters wieder zu so kleinen Notlügen greife, immer wieder mal.
Ja, habe ich schon gewindelt.
Ist schon erledigt.
Ist schon erledigt.
Tipp, 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 tipp. Das kann doch gar nicht sein. Das habe ich doch letztens, ich gucke nochmal nach. Kann
klack,
sein,
klack,
dass ich...
Klack, klack.
Nee, habe ich angerufen, habe ihn nur nicht erreicht. Das ist meine liebste Notlüge. Ich habe ihn angerufen, er ist aber nicht ans Telefon.
Wann hast du mich das letzte Mal angelogen?
Bestimmt letzte Woche irgendwann mal wegen irgendeiner kleinen Banalität.
Fick dich.
Aber ich muss sagen, dass es mir bei dir sehr einfach fällt, oft die Wahrheit zu sagen, in allen Dingen. Weil ich merke, du bist jemand, der sehr krass kritisch auf die Dinge guckt Und mir ist es mittlerweile egal. Ich zeige mich lieber von der verwundbarsten Stelle und sage dir, ey du, ich habe
das... Ich habe schon aufgegeben.
Nein, ganz im Gegenteil. Eine Zeit lang würde ich sagen, ich habe aufgegeben. Aber mittlerweile denke ich, es ist deine Aufgabe, für dich einzuschätzen, ob das, was ich dann verpeilt habe, ob du das entsprechend, ob du mich da bestrafst für oder ob du sagst,
auf deine Knie.
Es ist gar nicht so dramatisch. Also, dass du deinen eigenen Maßstab ansetzt und nicht mir die Aufgabe gibst, zu entscheiden, lüge ich dich hier an?
Das bist typisch du.
Aber das hat, nein.
Das Schicksal, oh, ich gebe hier mein Schicksal in andere Hände.
Genauso hätte ich es vor ein paar Jahren auch gesagt. So, darum geht es.
Machst du dir noch so eine kleine Aktivität da rein? Das ist im Prinzip das Gleiche. Aber du begründest das für dich anders.
Nein, es ist nicht das Gleiche. Also für mich ist es nicht das Gleiche. Weil
das
ich
ist
nicht,
sogar dasselbe.
Weil ich nicht rückgratlos dastehe und sage, ey, sondern sage, ey, ich habe das, ich stehe dann dahinter. Ich sage, ich habe das noch nicht gemacht, aus den und Gründen. Und ob du dann darauf angepisst reagierst oder sagst, ja, okay, ist nicht so schlimm, ist dann, das ziehe ich mir nicht mehr rein. Also ich versuche, das von der Emotion zu befreien. Und das war vorher nicht so. Vorher habe ich die Notlüge verwendet, weil ich dachte, oh, ich will mir die Emotion nicht reinziehen. Das wird schon am nächsten Tag wieder verflogen sein.
Und damit sind wir auch beim Radikal-Ehrlich-Prinzip, weil ich glaube, das ist eine der Fundamente vom Radikal-Ehrlich-Prinzip. Warum hält man die Wahrheit nicht aus? Mhm. Und das ist so die Kernfrage. Ne? Warum greift man zu Notlügen, und das Not kann man eigentlich weglassen, das ist so, als ob man jemand besoffen betrügt, das steckt einfach auch drin, ne? Und klar ist die Hemmschwelle geringer oder so, aber ey, ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Frau betrogen, weil ich besoffen war, sondern immer, weil ich Bock drauf hatte.
Ja.
Und ich halte das auch für eine schäbige Ausrede. Das ist, steckt denn irgendwo tief in einem drin und der Alkohol holt halt den Tiger raus, ne? Und, aber die Wahrheit, die der Alkohol zum Vorschein bringt zum Beispiel, ne?
Ja.
Die ist immer in einem drin.
Also ich habe mich eine Zeit lang immer gewundert, wenn Kumpels von mir erzählt haben, ja, ich hatte einen Blackout, ich erinnere mich nicht mehr, was gestern passiert ist. Und ich dachte, Mann, wow, ey, ich hatte so viele Blackouts, wie geil ist das denn bitte? Ich hätte auch gerne einen Blackout, damit ich mich an die schäbigen Sachen, die ich gemacht habe oder auch an die peinlichen Dinge nicht zurückerinnern muss. Bis ich irgendwann gecheckt habe, die haben gar keine Blackouts, die lügen. Die tun nur so, als hätten sie einen Blackout, um sich ihren eigenen Fehltritten nicht stellen zu müssen.
Für die Wahrheit braucht man unglaubliches Rückgrat.
Ja.
Und man braucht auch eine gewisse Zufriedenheit und eine gewisse Festigkeit mit einem selbst, glaube ich, dass man sagt, ey, selbst wenn die Person dann sagt, man ist ein absoluter Ficker oder man ist so und so, ist das okay, weil ich bin nicht von dem Urteil der anderen Person mir gegenüber abhängig. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich davon freigemacht hat, schafft man es auch immer besser, ehrlich zu sein. Und man lügt natürlich, weil man die Welt, die man aufgebaut hat, nicht verändern möchte. Also ich lüge zum Beispiel manchmal, weil ich keinen Bock auf den Stress habe.
Natürlich.
Also
Klassiker.
Manche Menschen kreieren, und da muss ich auch die Verantwortung ein bisschen abgeben.
Ja, ja. Ich wundere mich gerade.
Die kreieren ein Lügenklima. Kennst du so Ausrastermenschen? Die immer sofort einen Ausraster kriegen. Also Ausrasterthema ist bei mir und meiner Freundin zum Beispiel unsere Tochter.
Natürlich.
Also zum Beispiel, wenn ich eine halbe Stunde zu spät vom... Manchmal kann es passieren und das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Wenn ich eine
Manchmal kann es passieren.
Es passiert manchmal. So, besser?
Selbstbewusster formuliert? Nee, es ging mir nur um die, ja, ja.
Ich möchte das nicht verallgemeinern, deswegen sage ich, es gibt Momente, da kann es passieren. Ist auch eine Verallgemeinerung, aber da komme ich eine halbe Stunde zu spät vom Spielplatz und wir hatten 18 Uhr gesagt, dann komme ich 18.30 Uhr und das ist dann sofort so, wie soll ich jetzt noch verkacken? Und ich weiß nicht, wie ich das mit einer Lüge umschiffe, aber da gibt es so Momente, wo ich auf jeden Fall nicht ganz die Wahrheit sage.
Na klar, ist doch ganz easy. Du bist irgendwie über den Weg gelaufen, hast noch mit dem
gequatscht. Nee, ich hatte einen Platten am Fahrrad, aber das Fahrrad ist schon bei der Werkstatt jetzt. Oder? Was das auch immer ist, man hat ja immer so kleine Notlügen, um sich das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Ich bin auf jeden Fall ein Kandidat, der dazu geneigt hat, aber das immer weniger tut.
Gab es mal eine Zeit, wo du dieses Radikal-Ehrlich-Prinzip wirklich hardcore gelebt hast in deinem Alltag?
Es gab Phasen und Wochen, aber nie ganze Jahre.
Also ich habe es mal eine längere Zeit probiert und auch bewusst mich dafür entschieden, immer die Wahrheit zu sagen, aber gar nicht, weil ich das Prinzip kannte, sondern das war in meiner Sturm- und Drangphase, würde ich sagen, wo ich auch den Frauen ab einem bestimmten Punkt, mit denen ich parallel auch was am Laufen hatte, irgendwann allen auch gesagt habe, ey, so und so, und ich bin ein Arsch, deswegen habe ich das und das so gemacht und ich habe dich verletzt an dem und dem Punkt, weil ich keinen Bock drauf hatte, dir die Wahrheit zu sagen. Also dass ich wirklich extrem mit allem rausgegangen bin, ohne Rücksicht auf Verluste und habe das auch umgedreht. Und das ist nämlich eine Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte, die ich bei mir erlebt habe, dass ich irgendwann schon fast da so einen sadistischen Spaß entwickelt habe, dass ich Wahrheiten erzählt habe, weil ich auf die Reaktionen darauf gespannt war. Was passiert, wenn ich dir wirklich sage, ey, weißt du was, der Sex mit dir war so beschissen, weil deine Punani krass stinkt. Jetzt mal als Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das so was gesagt habe, so direkt. Aber es war schon...
Du stinkst.
Das war so bitter, wie ich in der Lebensphase gewesen bin, weil die Reaktion, die darauf zurückgekommen ist, mich fast ein bisschen befriedigt hat. So pervers war das.
Okay, ich finde, im Radikal-Ehrlich-Prinzip gibt es die dominante Version, wo du in der dominanten Position bist, und die Augenhöhe-Position. Und ich glaube, das ist die Position im Leben, die in den meisten Fällen erstrebenswert ist, und die unterlegenere Position. Also unterlegen heißt, du bist in einer Jobposition zum Beispiel und dein Chef will irgendwas von dir und du weißt, der kriegt einen krassen Ausraster und du erfindest halt diese übliche Notlüge, die du vorhin schon angesprochen hast. Jo, habe ich schon erledigt.
Ja.
Die Augenhöhe-Position, finde ich, ist oder sollte oft in Partnerschaften sein.
Ja.
Und die überlegene Position kannst du innehaben, wenn du zum Beispiel in einer Affäre steckst und die Frau möchte mehr von dir als du von ihr. Und dann kannst du natürlich sagen, du, ich habe heute keinen Bock, mich mit dir zu treffen. Warum? Weil ich mich mit einer anderen Frau treffe. Oder warum? Ja. Weil ich mich lieber mit meinen Freunden treffe. Aber wenn ich richtig Druck wieder auf der Lanze habe, dann melde ich mich schon.
Ja, und das wäre aber dann radikal ehrlich. Und nur in den Momenten schafft man das auch so. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Da ist es schon was Sadistisches, aber auch was Schönes irgendwie, wenn man sich so denkt, guck mal, wie ehrlich ich sein kann. Und komischerweise, und das ist das, warum ich es überhaupt erzählt habe, hat es noch zu noch mehr Anziehung geführt.
Ja, zum Teil. Frauen sagen ja immer, sie halten die Ehrlichkeit aus, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie es nicht so aushalten, dass sich meine Situation mit der Frau nicht verändert.
Genau.
Sie halten die Ehrlichkeit aus, auf jeden Fall. Aber ich wollte immer nicht, dass ich mein Verhältnis, meine Blutegelposition mit der Frau in dem Moment verändern.
Stimmt.
Und man muss auch bereit sein zu verlieren, wenn man ehrlich ist. Ne? Man muss bereit sein, den Status quo aufzugeben. Und ich glaube, die meisten Lügner sind das nicht.
Natürlich nicht.
Ich hatte natürlich immer noch Bock, zu der Frau zu fahren, wenn ich gerade Lust auf Sex hatte. Ja. Und darum habe ich nicht gesagt, du, ich habe eigentlich gar nicht so viel bei der Arbeit zu tun, sondern ich habe einfach Bock, mit anderen Menschen was zu machen und nicht mit dir.
Natürlich.
Baff.
Aber ich
mal gerne die andere Wange.
Wir kriegen ja immer wieder Mails, warum Männer nicht die Wahrheit sagen oder warum der und der Partner nicht das ehrlich gesagt hat. Ich würde die Wahrheit ja aushalten, und genau darum geht's, weil man natürlich nicht sich diese schöne Situation, die man sich mit Lügen aufgebaut hat, zerstören will, sondern man möchte diesen Status quo erhalten.
Wo fangen denn für dich Lügen überhaupt an?
Wenn ich meinem Kind sage, wir haben keine Süßigkeiten mehr, wir sind alle. Ach nein, das ist ja verwesentlich, aber beste Freunde.
Ich habe eine Latexallergie.
Ja, finde ich auch gut. Ich bin allergisch gegen deine Pille. Ich krieg so roten Aufschlag auf der Kuppe.
Ich habe ein Kindheitstrauma, wenn man mein Sperma nicht schluckt.
Was ist? Boah, das ist ein übles Kindheitstrauma.
Nein, das kann ja sowas sein wie, in mir wird das Gefühl ausgelöst, dass ich nichts wert bin.
Auch nicht schön.
Sorry, das geht ganz in die falsche Richtung. Schneidet das bitte in Gedanken raus.
Wo fängt Lügen an? Also
wo fängt bei dir Lügen an?
Bei mir, wo fängt bei mir Lügen an? Also bei mir fängt Lügen an, und ich muss es allgemein halten, wenn ich die Person, die ich anlüge, emotional verletze, glaube ich.
Ja.
Weil ich würde mir schon noch weiterhin den Raum gewähren wollen, dass ich mich mancher Notlügen bedienen darf. Und wenn ich jetzt sage, bei jeder Unwahrheit, die man so vor sich her brabbelt, fängt eigentlich Lügen an, dann wird es ein ziemlich hartes Leben, muss ich sagen.
Ich habe ja die Theorie, zumindest in Teilen, dass die Lügen, die wir erzählen, da haben wir ja schon uns drauf geeinigt, sind, um den Status quo aufrechtzuerhalten und Spannung zu vermeiden. Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir Lügen erzählen, gehen wir in so verwobene Beziehungen rein, wo die Fronten nicht geklärt sind, wo es eigentlich ein Stück weit verunreinigt ist, das Miteinander durch die Lügen, dass die Spannungen trotzdem vorhanden sind, aber verschoben. Es ist so eigentlich, als ob wir den Dreck nur in eine andere Ecke kehren.
Ja.
Und der Dreck bleibt einfach im Zimmer.
Und der wird immer nur hin und her geschoben.
Genau, die Wahrheit kann immer genau dahin, wo wir gerade nicht hingucken.
Ja.
Und die Wahrheit kann, glaube ich, dafür sorgen, und das ist halt erstmal die Theorie, in der Praxis fällt es mir noch nicht so leicht, das anzuwenden, dass wir den Dreck nicht mehr hin und her kehren.
Aber Ich meine, zu dem radikal-ehrlich-Prinzip oder zu dem nicht mehr lügen wollen im Alltag in allen Beziehungen gehört aber auch, dass beide Parteien im Alltag, sei es jetzt Liebesbeziehungen oder auch Geschäftsbeziehungen, sich bewusst machen, dass sie sich in den Gesprächen und in den Dingen, die sich erzählen, auch eine Offenheit bewahren und den Raum öffnen für diese Wahrheiten. Mhm, weil
ja.
dieses Lügenprinzip entsteht ja vor allem deswegen, weil der eine sich sagt, naja, ich lüge jetzt hier lieber, weil ich damit feiner raus bin, und wenn ich die Wahrheit sage, kriege ich extrem Stress.
Gerade als Frau sollte man sich fragen, schaffe ich hier ein Lügenklima?
Ja, genau.
Ohne Kack, weil Frauen bestrafen einen immer. Also Männer habe ich... Es klingt jetzt wie ein scheiß Klischee, aber ich erlebe in meinen Beziehungen zu Männern und zu Frauen, dass Männer immer gerade raus sind und Frauen einen so abstrafen mit Stimmung.
Genau.
Und darauf habe ich manchmal keinen Bock als Mann, und deswegen sage ich, fick dich, ich sage dir nicht die Wahrheit, weil ich habe gar keinen Bock auf diese Stimmung, auch wenn die nur 20 Minuten andauert, das gebe ich mir jetzt nicht. Da schlüpfe ich mich durch, und darum sind, glaube ich, viele Männer sehr, sehr verlogen.
Unter Freunden erlebe ich das, wenn man einem Kumpel oder so, einem guten Kumpel sagt, ey, ich habe dich hier angelogen, ich hatte keinen Bock, dich mit dir zu treffen. Dann sagt er, ey, fick dich, was soll der Scheiß? Und dann ist die Sache aber auch meistens erledigt. Die Emotion ist so kurz und konzentriert und damit meistens auch erledigt. Und ich frage mich gerade, ob du wirklich recht hast mit diesem Lügenklima, was geschaffen wird, weil die Emotionalität so in die Länge gezogen wird und man auch weiter nachbohrt. Warum hast du mich denn jetzt angelogen? Was war denn da genau los? Wieso hast du mir denn nicht die Wahrheit gesagt? Was war denn...
Die Wahrheit.
Was ist denn hier passiert
so
genau?
Ein großes
und dann jedes
Wort.
Detail eigentlich erfragt, was genau dazu geführt hat, dass man sich dieser Lüge bedient hat und es nicht reicht.
Dem möchte man sich nicht stellen. Schlüpf, 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 ist der Aal wieder aus dem Netz.
Das gehört hier nicht hin.
Wann wurdest du das letzte Mal angelogen?
Das Problem ist, dass ich mir gar nicht so einen sehr einen Kopf darüber mache und ziemlich schnell vergebe bei gewissen Lügengeschichten. Das heißt, wenn ich sage, bei mir fängt Lügen an, wenn ich jemanden emotional verletze, fängt mich anlügen erst viel, viel später an. Also ich finde, wenn mich jemand anlügt und mich dann emotional verletzt, dann kann ich dann mit der Wahrheit direkt auch umgehen und das auch akzeptieren. Das ist das, was ich vorhin meinte, dieses Lügenklima, was man vielleicht von jemand anders geschaffen wird. Ich glaube, das mache ich persönlich nicht so auf. Das heißt, mir kann man, glaube ich, prinzipiell immer die Wahrheit sagen und muss nicht Angst haben, dann direkt dafür längerfristig bestraft zu werden.
Ich habe mit deiner Freundin geschlafen.
Genau, ab wann fängt es dann an?
Ne? Wenn er drin war, wenn er nur ganz drin war, wenn es über 20 Minuten ging.
Und ich glaube, da ist dann eher so ein Bruch für mich. Also ich glaube, ich mache dann einen radikaleren Schnitt. Wenn jemand mich anlügt, bis zu einem bestimmten Punkt sage ich, das ist alles okay, solange du mir irgendwann die Wahrheit sagst. Und ab einem bestimmten Punkt sage ich, diese Wahrheit ist zu viel, ich trenne mich.
Unsere Beziehung.
Ist beendet, genau, unsere Beziehung ist beendet.
Ah, okay, und der andere muss dann einschätzen, ist das zu viel, diese Wahrheit, oder geht das gerade noch so?
Ja, aber das muss man, glaube ich, auch immer, ne? Man muss immer einschätzen, wie ist unsere Beziehung gerade. Und
wie viel Ehrlichkeit hält diese Beziehung aus?
Ja. Also ich würde schon sagen, dass wenn man mit mir in Beziehung ist, hält diese eigentlich alle Ehrlichkeit aus. Ich hoffe es zumindest.
Vielleicht testen wir das auch mal irgendwann. Ich glaube, Menschen, die nach dem radikal-ehrlich-Prinzip leben, das heißt, was ist das Prinzip überhaupt? Die Wahrheit sagen, die Wahrheit aussprechen, wenn sie sie fühlen, wenn sie sie denken in dem Moment, die haben nicht diesen Enttäuschungsmoment. Das hätte ich von dir nie gedacht.
Ja.
Man merkt ja auch, dass einem viel Bullshit durch den Kopf läuft. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das radikal-ehrlich-Prinzip sollte man im Positiven wie im Negativen leben.
Mhm.
Ne? Also wie oft hat man irgendwas, wird nach einer Meinung gefragt und lässt auch mal die positive Meinung weg, so wie auch die negative Meinung.
Ja.
Und irgendwann merkt man, das ist auch krass stimmungsabhängig und hängt auch von dem anderen ab. Das bin nicht nur immer ich, der
Natürlich.
Sich an dem Gegenüber spiegelt, sondern es ist auch der Bullshit, der aus dem anderen rauskommt.
Ja.
Also genau wie wenn man merkt, dass man selber nicht seine Gedanken ist.
Ja.
Das hört sich immer so super abstrakt an. Ich bin das Bewusstsein, was meine Gedanken bemerkt oder wahrnimmt. Ich bin nicht meine Gedanken.
Ich meine, sonst müsste man ja auch eigentlich den ganzen Tag mit gezückter Latte als Mann rumlaufen, weil man jeder Frau sagen müsste, hey, du bist geil, ich würde dich gerne
dunkeln. Du hast dich gerade gebückt, das hat was in mir ausgelöst.
Aber wirklich, ne? Also ich meine, ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen über dieses Radikal-Ehrlich-Prinzip, wo sich jemand genau so einem Seminar ausgesetzt hat und der Seminarleiter, das Erste, was er gemacht hat, war, seiner attraktiven Nachbarin, die auch dort mitgemacht hat, zu sagen, dich finde ich wirklich richtig geil, gerade deine Brüste sprechen mich an und ich hätte wirklich krass Bock mit dir zu schlafen. Und das hat erstmal für so eine extreme Awkward-Stimmung gesorgt. Und ich dachte, okay, in die Richtung geht diese kleine Kurzdoku. Ab dann wurde es sehr, sehr langweilig.
Aber
ich dachte,
schade.
Ich dachte, genau das ist es ja am Ende. Du müsstest eigentlich überall und in jeder Situation ist es so, ungefragt jedem deine Meinung sagen. Also du müsstest immer, ey, sorry, es geht gar nicht, was du heute anders, bitte zieh dir mehr an oder weniger an. Ich würde gerne mehr von deinen Brüsten sehen, bitte ab jetzt immer.
Kann man das dann auch zu seinen Mitarbeitern sagen?
Das meinte ich damit.
Warum hängt der Drucker hier so tief? Ich möchte, dass ihr euch mehr bückt bei der Arbeit. Das heißt nicht das Radikal-Notgeil-Prinzip.
Eigentlich schon. Das ist ein schmaler Grat zwischen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und radikal ehrlich. Wie sexuelle Belästigung?
Ich bin nur ehrlich.
Ich bin nicht nur verbal, sondern auch körperlich sehr ehrlich. Und deswegen komme ich dir sehr, sehr nah, sehr, sehr oft.
Wie oft lügst du im Durchschnitt im Monat? Was würdest du sagen?
Puh, keine Ahnung. 100 Mal, 10 Mal. Ich weiß nicht, ich kann es wirklich nicht sagen.
Lügen, lügen, lügen.
Am Tag vielleicht 3 Mal.
Wer ist der Mensch, den du am meisten anlügst? Ich kenne die Antwort. Und dass du so lange gezögert hast, sagt mir auch, dass du deiner Freundin das niemals ins Gesicht sagen würdest.
Also Notlügen im Alltag, ich glaube, das haben wir auch beide schon austariert. Gibt es immer wieder Situationen, wo ich nicht die Wahrheit
habe. Klar waren die Kinder angeschnallt. Natürlich hatten sie ein Fahrradhelm auf. Natürlich hat sie was unterwegs gegessen. Also klar, Kinderlügen, das gehört aber in beste Vaterfreunde rein. Das gehört hier nicht rein.
Nee.
Aber ich meine, du hast ja auch manchmal so ein Eifersuchtsthema bei dir am Laufen.
Ja.
Lügst du deine Freundin an, wenn es so um die Attraktivität anderer Frauen geht?
Also wir hatten eine Zeit lang genau das als Streitthema und ich habe dann auch irgendwann offen auch zu ihr gesagt, du, mir fällt es einfacher, so wie du es gerade auch schon erwähnt hast, dir bestimmte Sachen einfach gar nicht zu erzählen, weil ich weiß, im Nachhinein gibt es Stress deswegen und ich möchte mich dieser ganzen Thematik gar nicht immer so aussetzen, weil für mich dann das auch gar nicht so einen Stellenwert hat. Das ist nämlich doch das Nächste. Gerade in der Eifersuchtsdynamik ist es oft so, dass der eine extrem eifersüchtig ist. Und der andere nimmt es für sich gar nicht so wahr. Also nur weil irgendwo attraktive Frauen rumrennen, heißt es ja nicht, dass ich gleich mit denen allen bumsen will. Und selbst wenn ich das vielleicht hypothetisch im Kopf denke, ist
würde es ja eh nicht klappen.
Würde, genau. Und ich würde den Akt ja auch nicht vollziehen. Und deswegen habe ich oft gar nicht so einen Bock, da
wir
mich...
Wir können nur ein Blowy, sonst ist das Fremdgehen.
Und deswegen habe ich gar nicht so einen Bock, oft mich dieser ganzen Thematik so extrem auszusetzen, weil es so viel Zeitverschwendung ist. Und deswegen weiß ich oft, okay, wenn ich die Geschichte ein bisschen entschärfe, dann ist das Thema heute nicht präsent und ich kann den Alltag und den Abend locker verbringen. Und das ist eine Sache, die mir in meiner Beziehung oft den Alltag auch vereinfacht. Aber ich bin davon weggekommen, weil, und das ist das, was ich vorhin meinte, in der Beziehung gehört genau dazu, dass man auch aneinander und miteinander arbeitet, dass sich da auch neue Grenzen auftun. Also mittlerweile sage ich viel, viel mehr, weil ich auch glaube, dass meine Freundin versteht, dass diese Eifersuchtsthematik ihr Thema ist hauptsächlich und nicht meins. Und ich muss mir dann nicht immer reinziehen, sondern wenn sie das dann macht, dann lasse ich sie damit einen Moment alleine und später... Ja, was ist doch so am Ende?
Ja, man nimmt dem anderen die Wachstumschance.
Genau.
Also definitiv. Und ich kann für mich sagen, dass ich in Teilaspekten auf jeden Fall ehrlicher geworden bin. Also ich war jemand, der hat sich sein Leben auf jeden Fall richtig schön zurechtgelegt. Immer so, ja, also andere Frauen, ob ich mich treffe, ich muss los, tschüss. So in genau. Die Richtung. Mittlerweile sage ich ganz klar, wenn zum Beispiel ich was gefragt werde, wo ich denke, das gehört jetzt nicht hier rein, sage ich einfach, du, das ist mein Bier, möchte ich nicht drüber reden.
Ja.
Das finde ich ist ein Weg, diesen Weg zu gehen, finde ich. Und das andere ist, dass ich mich, glaube ich, unabhängiger davon gemacht habe, was andere Menschen über mich denken.
Auch sehr wichtig, ja.
Ja. Und das ist ein Prozess, der hält an, ne? Also es ist noch nicht ganz abgeschlossen für mich. Ich gebe immer noch viel darauf, was andere Menschen über mich denken.
Aber ich glaube, das ist auch mit einer der wesentlichen Elemente, die Wahrheit zu sagen, genau dieser Aspekt, was denken andere von mir? Mhm. Also wie ist meine Außenwahrnehmung? Wie werde ich von anderen wahrgenommen und wie möchte ich wahrgenommen werden? Und wenn man selber für sich sagt, ey, eigentlich ist es mir am Ende egal, was die anderen von mir denken, sondern es ist wichtig, was ich von mir halte, kann man auch weitaus ehrlicher sein.
Und das Kuriose ist, dass du die Menschen, die wirklich nicht so viel Wert darauf legen, ob sie von dir gemocht werden oder nicht, in der Regel als angenehmer empfindest, als die Menschen, die dir irgendwie immer die Schüssel Wasser bringen.
Auf jeden Fall.
Das ist so krass eigentlich, ne? Dass so kontraproduktiv ist, dieses Prinzip, ich will unbedingt gemocht werden und tue jetzt alles dafür. Mhm. Und ich glaube, es liegt daran, dass man unterbewusst genau spürt, dass man von den Menschen eigentlich im Austausch nicht so viel mitnehmen kann, weil die nicht ein geputzter Spiegel sind. Die sind ein trübes Glas und die spiegeln dich immer so, wie du es gerne möchtest, weil die auf gar keinen Fall anecken möchten.
Genau. Also ich muss auch sagen, was mir zum Beispiel in dem ganzen Ehrlichkeitsprinzip definitiv geholfen hat über die letzten 5 Jahre, ist auch der Podcast, in dem wir ja ganz ehrlich auch immer unsere Geschichten erzählen. Und in dem Moment, wo du mit all den Geschichten rausgehst und ehrlich bist, also als bestes Beispiel meine Hodengeschichte, die ich ja lange Zeit verheimlicht habe.
Was ich auch verstehen kann.
Ja, natürlich. Aber am Ende ist es ja auch in einer gewissen Form keine Lüge, aber nicht die Wahrheit. Und
du hast mich immer angelogen mit
nicht dich Hoden. Generell. Du bist mir scheißegal.
Du hast mich angelogen, dass du nur einen Hoden hast. Nein,
ich meine, und in dem Moment, wo man die Grenze für sich da weiter...
Diese ganzen Wakeboard-Sessions, die wir hatten zusammen. Ich kann nicht mehr alle wertschätzen, weil ich wusste, du standst die ganze Zeit nur mit einem Hoden auf dem Brett. Und immer wenn du gefragt hast, warum habe ich den Trick nicht gestanden? Ich hätte es dir heute sagen können.
Ich hatte Schlagseite.
Du bist off balance geraten, weil nur ein Hoden von dir in der Luft war.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall durch dieses... radikal ehrlich mit sich selbst auch sein, also dass man gar nicht so einen Wert darauf legt, was denken die anderen von mir und was erzähle ich alles und was
passiert. Ja, ich habe damit nur einen Hoden, aber ich werde trotzdem geliebt.
Ja, oder letzte Folge mit den Lästerschwestern Pornokonsum. Ich meine, vor 10 Jahren hätte ich, glaube ich, nicht groß rum erzählt, dass ich Pornos in der Form konsumiere und wie viel, aber in dem Moment, wo du es machst, machst du dich eigentlich nur noch menschlicher gegenüber all deinem Umfeld und die Wahrnehmung, ich muss gesehen werden, schmälert sich dadurch auch. Also es ist dann so, du, ich bin halt so, wie ich bin und wenn du mich nicht so annimmst, wie die Person, die dahinter steckt.
Your fucking problem.
Das ist your fucking problem, genau.
Next. Ja, sagt sich halt manchmal leichter, als es dann ist, ne? Gerade
lässt sich hier in dem kleinen Kämmerlein immer sehr schön alles erzählen.
Also, wann wurde ich das letzte Mal angelogen? Ich glaube, das letzte Mal wirklich richtig krass angelogen wurde ich von meiner Freundin. Dass sie in der Anfangskennenlernphase, als wir schon was miteinander hatten und als sie mich immer gefragt hat, und bin ich die Einzige, die du triffst, bla bla bla, hatte sie noch was mit einem anderen Typen. Ja, ist nicht schön.
Wie lange?
Ich
meine, es kann ja nicht so viel gewesen sein, ihr habt ja nach 3 Monaten schon ein Kind gezeugt.
Kurz danach noch, nein. Nee, es war auch tatsächlich manchmal so, dass ich mich gefragt habe, ey, wenn sie mich da angelogen hat, ne? Und ich habe es nur rausgefunden, weil ich wende immer, wenn ich merke, dass mich jemand anlügt, wende ich immer einen psychologischen Trick an.
Naja, der wäre?
Wenn du jemanden hast, der womöglich was mit jemand anderem hatte, und das ist schon ein bisschen in der Vergangenheit, dann formulierst du den Satz so, dass du schon weißt.
Ah ja.
Ja, als du was mit dem und dem Typen hattest, ne? Ich meine, ich war so krass sauer auf dich. Ich fand das richtig beschissen, dass du mir das nicht gesagt hattest damals. Und in dem Moment kannst du schon am Gesicht sehen, ob derjenige dich anlügt. Und meistens ist man in so einer Panik-Schock-Situation, dass man denkt, habe ich es dem doch erzählt? Dass man falsch reagiert, dass man sagt, ja, ich hätte gleich zu dir ehrlich sein sollen. Oder irgendwas in die Richtung macht. Und dann bist du hast mir das damals nie erzählt. Aber danke für deine Antwort. Ich bin ein krass guter Lügendetektor. Also, wenn ich möchte, ich lasse es meistens. Also, weil ich... denke mir, entweder möchte mir jemand die Wahrheit sagen oder nicht. Es sei denn, man hat geschäftlich miteinander zu tun.
Ich muss sagen, diese ganzen Mechanismen, das ist ja eigentlich einer, den du da anwendest, den man ja sich auch erlernen und erlesen kann, die habe ich eine Zeit lang auch versucht, mir anzuerlernen und bin dann ganz schnell davon weggekommen. Ich wollte das nie. Ich wollte nie ein Werkzeug dafür haben, mit jemandem so umzugehen, weil ich eigentlich...
Klar, setzt krass unter Druck. Und das
genau.
Auch.
Also und vor allem, wenn ich selber auch weiß, ich könnte, wenn ich wollte, hat das auch immer was von... Ich bin dir in dem Gespräch überlegen, wenn ich wollte. Und das kriegt so eine, da schwingt dann so eine Arroganz mit, die ich eigentlich nicht möchte.
Wie so ein Karatekampf.
Genau.
So ein Braungurt gegen so einen Orangegurt.
Man hat eigentlich die ganze Zeit nur den weißen Gurt an. Ich kann gar nicht.
Aber wenn ich möchte, kann ich dir so einen richtig schönen Roundhouse-Kick verpassen. Ich glaube, Lügen, andere Menschen anlügen, hat auch immer ein bisschen was mit der Ehrlichkeit zu einem selber zu tun.
Natürlich.
Wie ehrlich bin ich zu mir und was gestehe ich mir ein und was gestehe ich mir nicht ein? Wie ehrlich bist du zu dir selber?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich mir selber auch nicht so richtig ehrlich beantworten kann. Also ich glaube schon, dass ich sehr ehrlich bin zu mir, aber ich erwische mich auch immer wieder mal in Phasen, wo ich denke, wow, da hast du dich ja ganz schön selbst belogen.
Ich bin auch relativ ehrlich zu mir selber, aber in 2 Punkten bin ich nicht so ehrlich zu mir selber. Ich suche ganz, ganz gerne Kompetenzgebiete auf, wo ich wirklich kompetent bin, und meide Gebiete, wo ich merke, wow, hier müsstest du dir eingestehen, dass du ein krasser Loser bist in den, auf dem Gebiet. Ne? Mhm. Also ich spiele zum Beispiel sehr selten Fußball. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein krasser Loser im Fußball bin, aber ich kann es nur durch Einsatz wegmachen.
Ja, ja.
Mein Trainer beim Rugby hat immer gesagt, technisch, Jakob, geht so, aber du bist ein Wildschwein auf dem Platz.
Und pflügst den Platz um.
Ich meine, ich weiß, dass ich durch Anstrengung ganz viel wegmachen kann, aber ich meide deshalb Gebiete, wo ich mir eingestehen müsste, dass ich ein krasser Loser bin. Das ist eine Lüge an mich selber. Und ich glaube, ich arbeite gar nicht mehr so krass hart wie früher. Und ich denke mir jedes Mal, ja, aber wenn du wolltest, könntest du jederzeit loslegen. Und dann frage ich mich, mit deinen veränderten Glaubenssätzen jetzt, mit meinen eigenen, könntest du? Könnte ich nicht.
Willst du?
Will ich. Wahrscheinlich will ich es nicht. Aber wollen und können, finde ich, ist trotzdem nochmal ein sehr, sehr entscheidender
Auf jeden Fall.
Also klar, wenn mein Leben davon abhängen würde, auf jeden Fall könnte ich. Was ich auch positiv am Ehrlichsein finde, ist, dass man weniger Zeit verschwendet. A, weniger Zeit darüber nachzudenken, man hat jetzt gelogen und man hält ein Klima aufrecht. Und weniger Zeit mit Menschen verbringt, mit denen man eigentlich nicht so 100% Zeit verbringen möchte.
Ja, das sieht sich dann ganz automatisch aus. Ja,
voll, das ist total angenehm. Also ja. Mein Vater hat einen Kumpel und der mag mich, glaube ich, sehr gerne und ich mag eine bestimmte Art an dem auch gerne, aber in vielen Punkten denke ich, der ist einfach ein krasser Penner, der mich abstresst und geht mir einfach nur auf den Sack.
Oh Mann.
Und wir saßen letztens am Tisch, meine beiden Schwestern und ich, und beide haben das zu mir gesagt, der nervt mich so krass ab, der soll sich verpissen. Bin irgendwie mit drauf eingestiegen und hab gesagt, ja, er ist ein krasser Wichser, mich nervt er auch ab und dass er immer überall auftaucht und immer überall einen Kommentar lassen muss. Ich würde ihm am liebsten mal sagen, halt deine scheiß Fresse und schieb ab. Gerne geräuschlos. Und irgendwie 5 Minuten später ist mir der dann draußen begegnet und ich hatte immer das Gefühl, der stand im Türrahmen, während ich das gesagt habe. Und ich dachte ihm, warum sagst du dem eigentlich nicht mal ehrlich, dass dir sein Gelaber krass auf den Sack geht. Und dann ist mir aufgefallen, dass es von ihm eine Unsicherheit sein muss, dass er eigentlich spürt, dass er unerwünscht ist in der sozialen Aktion, deshalb reinkommt und sich sozusagen seinen Platz so erarbeiten möchte mit einem lustigen Kommentar oder mit so einem, ihr sitzt hier schön beieinander. Ja, man kann es auch sehen und einfach nimm nächstes Mal 10 Meter Abstand, wenn du an uns vorbeiläufst. Und da habe ich mich gefragt, warum bin ich da nicht ehrlich?
Genau, und da kommen wir wieder zu dem zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, weil man oft die Menschen nicht verletzen will, weil am Ende hilfst du, befreist du dich zwar selber von vielleicht dieser Person, aber möchtest du ihm wirklich ganz knallhart sagen, ey, eigentlich kann ich dich nicht ausstehen.
Doch, weil es ist seine Art, die ich nicht mag, nicht ihn als Menschen. Ich mag ihn als Menschen gerne, aber er ist so unsicher in der Situation, dass er immer einen Kommentar macht, weil er eigentlich spürt. Und es wäre doch viel schöner, ihm eine klare Referenz zu geben, hey, du fühlst genau richtig, du bist hier gerade unerwünscht. Und dann kann man auch ganz ehrlich aufeinander zugehen und sagen, hey, macht's euch was aus, wenn ich in der Runde dazu komme? Klar sagt man da auch manchmal noch, nein, macht uns nichts aus. Doch, macht mir was aus.
Genau.
Aber da ist man schon viel ehrlicher an dem Prinzip dran. So, ja, ey, passt jetzt gerade nicht, wir sind hier gerade in einem intimen Geschwistergespräch, was es ja manchmal gibt.
Ja.
Und nächsten Tag geht man dann auf jemanden zu und sagt, ey, irgendwie möchte ich den Kontakt noch mit dem nachholen. Und das ist dann viel ehrlicher und authentischer.
Ja, aber ich glaube, bei vielen entsteht dann eher das Gefühl, okay, ich bin hier generell unerwünscht.
Ist nicht dein Problem.
Ist nicht mein Problem, natürlich. Aber ich glaube, die Motivation, dass man eben nicht ehrlich ist und radikal ehrlich.
Ey, was gibt's denn für einen ehrlicheren Kontakt?
Natürlich, aber der Trugschluss ist, dass man sich einredet, wenn ich jetzt hier ehrlich bin, verletze ich den so stark.
Aber es ist doch viel, viel wertschätzender dem Menschen gegenüber.
Ich bestätige dir deine Aussage, natürlich. Aber ich glaube, viele argumentieren so vor sich selbst und sagen, genau diese Situation, die du gerade beschrieben hast, wenn jemand dazukommt und sagt, ist hier noch Platz frei? Und du würdest am liebsten sagen, eigentlich nicht.
Ich bin jemand, der immer sagt, ja, auf jeden Fall ist hier noch Platz. Ich merke, dass es mir krass unangenehm ist, in so einer Situation zu sagen, nein.
Ich erinnere mich an eine Reise, die wir gemacht haben auf dem Boot, wo wir uns Nudeln gekocht haben, die nur noch für uns beide gereicht haben. Und dann kam irgendein Fremder dazu von einem anderen Boot und hat uns gegrüßt. Und wir saßen unten und du meintest, wir haben nicht genug zu essen, aber ich kann nicht anders. Ich bin so erzogen worden. Ich muss den fragen, aber auch was, wenn ich meine, nein, lass uns ihn nicht fragen. Wir sind krass ausgehungert. Wir nehmen das alles für uns. Und dann bist du alleine. Ich meinte, ist egal. Ich gebe ihm was dann nur von meinem Teller. Du musst deins nicht teilen. Und bist dann raus, hast ihn dann auch wirklich gefragt. Und ich dachte mir so, warum denn nicht ehrlich?
Hat er ja gesagt?
Nein, er hat zum Glück nein gesagt. No, weil ich wusste, was passiert wäre, wenn du dem was von deiner Position hättest abgeben müssen.
Unsere beiden Portionen wären einfach kleiner geworden.
Genau.
Ja, aber in solchen Situationen, und mein Vater ist ja in so einem Spiri-Kreis, wo alle so super ehrlich miteinander sind, das ist krasser Bullshit. Die sind alle auch nicht ehrlicher miteinander als andere Menschen.
Nein.
Und die fühlen sich halt mehr, aber die fühlen auch immer nur so die Rauchwabe. Hm. Okay, wir machen das mal radikal ehrlich.
Auf jeden Fall.
Für die nächste Woche.
Noch ehrlicher als eh schon. Vielleicht auf unserer Tour.
Zurück. Die auf die harte Tour. In unserem Buch sind wir schon richtig radikal.
Oh ja.
Das fällt auch leichter beim Schreiben.
Auf jeden Fall. Das hört, da liest ja keiner. Gefühlt zumindest.
Ey, wir haben schon über 10.000 Stück verkauft, by the way. Ne?
Ich weiß. Und vom ersten auch übrigens.
Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen. Das lesen schon ziemlich viele Leute.
Ja, natürlich. Ich meinte nur vom Gefühl her.
Du mal mit deinen Gefühlen.
Ich bin ja ganz alleine.
Und wo wir uns selber schon richtig krass bewerben, kann jetzt auch unser Sponsor von dieser Woche kommen. Und unser Sponsor von dieser Woche ist Otto. Otto kennt jeder eigentlich, ne? Kannst du dich noch an damals erinnern, wenn immer der Katalog reinkam und man hatte schon so richtig kribbelige Hände?
Ja, ich habe den Katalog schon das ein oder andere Mal in meinen Händen gehalten für was anderes als zu bestellen.
Ah ja, okay. Otto findet natürlich heutzutage im Internet statt. Es ist ein Traditionsunternehmen aus Hamburg und die haben über 2,8 Millionen Produkte. Das heißt, man bekommt alles, was man möchte bei Otto. Ob man jetzt sagt, man möchte sich eine neue Badehose für den Sommer bestellen oder das Ganze mit einer Actioncam und einer Drohne filmen. Oder campen gehen. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. 2,8 Millionen Artikel und das ist ein bisschen mehr, als in dem Katalog stattgefunden hat. Was ich mag, man hat einen persönlichen Kundenservice, den kann man anrufen. Mhm. Und die Produkte werden noch kuratiert. Also die machen sich Gedanken zu den Produkten, die sie da reinnehmen. Otto gibt es als App auf dem Handy, könnt ihr direkt runterladen. Und um den Online-Kauf kommt man eigentlich heutzutage nicht mehr drum rum. Es ist einfach praktisch und ich finde es schön, diesen bei einem Traditionsunternehmen in Hamburg zu tätigen. Ich habe ganz, ganz viele Freunde, die bei Otto arbeiten, also natürlich in den meisten Fällen Hamburger. Ja. Und wenn du die fragst, wie sie sich da fühlen, das merkst du einfach daran, wie lange die bei dem Unternehmen bleiben. Mhm. Die fühlen sich alle saugut. Also meine Freundin hat sogar bei Otto gearbeitet, meine Zeit lang. Aha. Ja, gut, ich bin vielleicht ein bisschen befangen. Otto hat auch seinen eigenen Instagram-Kanal, otto-de, und auf otto.de findet ihr alle Produkte. Kommen wir zu unserer Hörermail. Ihr konntet uns schreiben an beste@bestefreundinnen.de und es hat die Claire geschrieben. Hallo ihr Lieben, ich heiße Claire, bin Mitte 20 und habe ein Problem. Meine derzeitige Affäre kommt beim Sex erst immer nach längerer Zeit. Wir haben im Durchschnitt 1,5 Stunden Sex und das muss wirklich nicht sein.
Was? Wie lange?
1,5 Stunden? Fucking 90 Minuten, das ist Spielfilmlänge.
Ey, Zeitverschwendung am Ende.
Oh, ey, ich merke auch immer so, wenn du über, ich würde sagen, 30, 40 Minuten Sex hast und nicht Slow Sex hast, also nicht so mit Pausen und einfach so mal aufeinander liegst, sondern so richtig rammelt. Ja. Ey, es geht gar nicht.
Nein.
Also 30, 40 Minuten ist für mich das Maximum. Es sei denn, es ist richtig hardcore geiler Sex in dem Moment. Dann geht es natürlich auch länger und man hat auch immer wieder, und das sollte man, finde ich, immer beim Sex, wenn man länger ausgiebig Sex hat, immer wieder so Ruhephasen zwischendurch.
Was mich immer bei diesen langen Sex-Sessions danach sehr gefreut hat und sehr angemacht hat, war, wenn meine Freundinnen damals gesagt haben, ich kann gar nicht so richtig sitzen, du hast mich so hart durchgebimst. Das hat mich
du Teaser.
Ich bin mir auch immer nicht sicher, ob das einfach nur so gesagt wurde.
Um dich wieder geil zu machen. Das Vorspiel beginnt direkt nach dem Sex. Ich habe ihn schon darauf angesprochen und er meinte, es ist alles gut. Ich finde dich nur nicht geil. Nein, sorry, ich habe das radikal ehrlich Prinzip da reingedichtet. Da er mir keinen Grund nennt, gebe ich mir immer mehr Mühe, um ihn zum Höhepunkt zu bringen. Übrigens nicht unbedingt der beste Weg. Das macht einem Mann richtig Druck. Aber dazu gleich. Ich weiß, jeder ist für seinen Orgasmus zuständig, aber trotzdem würde ich gerne auf einen Nenner kommen. Da ich sehr selbstbewusst, offen und attraktiv bin, habe ich schon daran gedacht, dass ich ihn vielleicht überfordere mit meinem ganzen Wesen. Wie ich darauf komme? Er meinte dies schon in anderen Situationen. Was kann sein Problem sein und was kann ich sexuell praktisch, aber auch anderweitig tun? Ich glaube, als Frau dann den Mann dazu bewegen zu wollen, dass er kommt, ist so das, was am meisten Druck macht. Also ich kenne das selber, wenn man einfach so Tage hat oder bin auch eher in der Richtung, dass ich mich schwer tue. Bei mir gibt es so zwei Abstufungen. Entweder man hat einen Quickie und dann geht es auch, ja, sage ich mal, innerhalb von 10 Minuten oder so, relativ fix. Aber wenn ich sage, ich möchte heute länger Sex haben, dann mache ich am Anfang ein bisschen langsamer und dann, wenn man so einen bestimmten Punkt überschritten hat, dauert es richtig lange. Dann ist es schon so ein Gewaltakt am Ende, wie so ein böser Porno aussieht, dass man dann kommt.
Ich frage mich auch, was dann passiert unten am Gemächt, am Lachs.
Werden einfach keine Impulse mehr weitergegeben. Ja, also nur noch jeder zehnte Stoß wird so als Impuls weitergegeben.
Das ist auch so ein ganz komisches Gefühl. Es ist wirklich so, als würde man ein bisschen taub werden, als würde wäre da unten was eingeschlafen.
I feel so numb. Anders geht das Lied, glaube ich. Ja, und vielleicht hat das dein Freund auch. Und ich glaube tendenziell, liebe Claire, dass du ihn überforderst, wenn er merkt, dass du dir besonders Mühe gibst, damit er jetzt kommen kann. Mhm. Und das Bewusstsein ist ja eh schon da, mach mal ein bisschen hin hier und komm ein bisschen schneller.
Es ist auf jeden Fall, unterbewusst wird sich das auf jeden Fall irgendwie übertragen.
Dann ging bei mir immer gar nichts, wenn ich wusste, ich muss jetzt kommen. Kennst du das, wenn die Frau gekommen ist und vielleicht das zweite Mal oder manchmal auch das dritte Mal, wenn man ganz...
Du bist ja so ein krasser Stecher, das zweite oder dritte Mal.
Kam einmal in meinem Leben vor. Wenn überhaupt. Radikal ehrlich, nie. nie. Habe ich gerade erzählt, damit man mich für einen geileren Stecher hält. Kam nie vor. Naja, okay, wenn sie mal glücklicher Weise gekommen ist.
Genau, danke.
Und man sich denkt, ja, okay, dann kann ich das jetzt ja auch vollenden, mein Werk. Dass man dann immer besonders Schwierigkeiten hat zu kommen.
Ja. Obwohl, doch, stimmt. Genau dann stellt sich das oft so ein. Komischerweise, als ob auch sich die Punani so ein bisschen entspannt und sich anatomisch das auch anders anfühlt. Also das kenne ich so auch, dass ich denke so, hä, Moment mal, hier war doch eben noch richtig Druck hinter. Warum ist das jetzt hier so eine ausgelutschte Nummer?
Ganz bitter ist, wenn die Frau gerade kommt und du eigentlich auch gekommen wärst in dem Moment, ja, hättest du auch noch so 3-4 Stöße gebraucht. Ja. Und sie so, ich kann gerade nicht, ich komme gerade. Bist du jemand denn, der durchzieht? Oder?
Nein, ich nicht nur durchziehe, sondern auch dann die Frau sich nimmt, greift und benutzt. Darf ich das so formulieren?
Ich bitte darum. Du schmutziger Mensch.
Aber ich will auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich glaube, sie hat es schon ganz gut an der Wurzel gepackt, das Problem, nämlich er überbewertet sie, glaube ich, in vielen anderen Situationen. Und da schmiert ihm der Schwanz ab. Er denkt sich wirklich, er hat hier jemanden out of my league.
Ja, er hat den Goldtopf am Ende des Regenbogens hier aufgelanzt.
Anderthalb Stunden, wobei es auch sein könnte, und vielleicht ist es auch was tiefergründiges. Anderthalb Stunden ist schon wirklich lange. Also da, wenn die Zahl stimmt.
Oder er sagt sich, dir möchte ich meinen Sperma nicht geben.
Oder so. Genau, vielleicht ist es auch ganz tief unterbewusst. Hebe mir das auf.
Naja, ich glaube, der simpelste Grund kann sein, und ich glaube, der wird es wahrscheinlich auch sein, er wird in einer ganz bestimmten Art zu Pornos masturbieren und braucht dann diese Reibung. Also jeder hat so seine eigene Pornomasturbiertechnik als Mann. Manche sitzen auf dem Stuhl, aber ich glaube,
manche sitzen auf dem Stuhl.
Nein, aber haben ihre Beine überschlagen, andere haben die weit auseinander, die anderen müssen die aufstellen, die Beine. Also jeder
spreizst du den kleinen Finger ab oder lässt du ihn dran?
Abspreizen. Hände weg vom Alkohol und vom Lachs. Machst du den kleinen dran?
Ja.
Also manchmal reibe ich den so ein bisschen unten auf dem Schaft mit drauf, aber kommt drauf an. Weiß ich gar nicht. Ja, doch. Mal so, mal so. Da habe ich gar nicht so eine Technik. Aber allerdings muss ich sagen, dass ich zum Beispiel immer angespannte Beine habe, wenn ich mir selber einen runterhole. So in den letzten Minuten, bevor es soweit ist.
Landest du in so einer...
Ich habe ganz durchtrainierte Beine davon.
Das ist, wenn dein ganzer Körper sich so anspannt. Ich stelle mir das vor wie so ein Fisch, der an Land liegt, der dann so flapp, flapp auf dem Boden
runterschwimmt. Und der braucht so einen Tritt, damit er wieder zurück ins Wasser kommt. Das ist auch sehr erniedrigend, ne, wenn die Freundin reinkommt und du bist gerade dabei. So. Was machst du da? Und dann so die Decke weggezogen. Und dann, ich finde, das ist eh sowas Erniedrigendes, wenn man sich als Mann gerade einen runterholt.
Auf jeden Fall.
Und dabei erwischt wird.
Und du dann nur diesen Fischflapper machst. Flapp, flapp.
Ich muss auch immer die Gardinen zuziehen.
Wirklich?
Ja. Das Problem ist, dass meine Schwester genau gegenüber wohnt und die könnte genau in mein Fenster reingucken. Also jetzt bei meiner neuen Bettposition. Ich habe gerade umgestellt und da muss ich auf jeden Fall die Gardine zuziehen. Wir wohnen ja im Mehrfamilienhaus und die wohnt auf der anderen Ecke quasi vom Haus.
Ich sehe, ich habe schon das Bild vor Augen, wie du masturbierst, sie masturbierst und ihr beide durchs Fenster und auf einmal so...
Aber was war? Hör auf damit, bitte.
Haben wir jetzt für Claire Claire jetzt befriedigt oder besser gesagt ihren Freund?
Also, Claire, vielleicht wäre das mal ein Gespräch, dass dein Freund vielleicht irgendwie auf eine Art und Weise masturbiert, wo er seine Beine anspannt.
Vielleicht muss er auch den Fischflapper machen.
Also ich glaube, ihr könntet mit dem Tempo ein bisschen experimentieren, dass ihr mal so ganz, ganz sanft startet und dass du ihn schön geil machst. Und dann vielleicht die ersten 2-3 Minuten schön durchreitest.
Ich glaube auch, er steht vielleicht auch auf was er sich nicht traut zu sagen.
Radikal ehrlich.
Vielleicht hat er irgendeinen Fetisch, den er sich nicht traut zu äußern. Irgendwas, ja, was nicht normal in Anführungszeichen ist, keine Ahnung.
Check einfach mal seinen Suchverlauf.
Oder so.
Wenn er nicht im Private-Modus seine Pörnchens konsumiert. Ja, ich glaube, es ist gut, darüber zu reden, aber es ist auch immer gut, wieder Phasen zu lassen, wo man nicht darüber redet und es einfach macht und einfach sein Ding macht und du machst dein Ding. Und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, wenn er einfach nicht kommt.
Ja.
Du bist für seinen Orgasmus nicht zuständig. Und du meintest ja, du bist eine selbstbewusste Frau. Bist du so selbstbewusst, dass du es aushältst, dass dein Freund nicht kommt?
Gute Frage.
Und damit zurück ins Studio nach London. Claire, vielen Dank für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit. Und wenn ihr ein Thema habt, was ihr mit uns besprechen möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail an beste@bestefreundinnen.de. Wir freuen uns, euch auf dem Festival zu sehen, auf unserer Tour, die harte Tour. Und ganz, ganz wichtig, jetzt sind, wir sagen es im Moment nur über den Podcast an, noch nicht über die Socials.
Ja.
Also unsere Tour im Herbst. Das heißt, noch hat das so eine gewisse Exklusivität. Egal, ob ihr euch gerade einen runterholt, masturbiert, ob ihr eure Beine dabei angespannt habt oder nicht. Ob ihr gerade gelogen habt oder die Wahrheit sagt.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.